Ja, und damit willkommen am ersten Tatort der Menschheitsgeschichte. Und das ist erst der Anfang, möchte man mit dem Thema der diesjährigen Bibelwoche sagen, leider. Wenn man die ersten 11 Kapitel der Bibel, die ersten 11 Kapitel des ersten Mosebuchs liest, dann hat man den Eindruck, es ist so eine Abwärtsspirale. Es wird immer schlimmer. Es geht immer tiefer rein, immer tiefer bergab. Es beginnt ideal mit der in jeder Hinsicht perfekten Schöpfung. Aber das war halt nur am Sonntag. Und schon gestern haben wir gemerkt, wie es kippt. Das Paradies geht verloren. Die Menschen leben jenseits von Eden. Und schon im 4. Kapitel der Weltgeschichte gibt es den ersten Mord. Ricarda Huch wird ein Zitat zugeschrieben, das heißt: In der Bibel stehen lauter alte Geschichten, die jeden Tag neu passieren. Die Bibel zeigt uns kein Bild einer idealen Welt, sondern sie konfrontiert uns mit den realen Zuständen und Schattenseiten. Und warum macht sie das? Der Apostel Paulus hat an seinen Mitarbeiter Timotheus mal einen Satz geschrieben, den manche sicher schon mal gehört haben, wo er erläutert, wozu die heiligen Schriften eigentlich gut sind, wozu sie da sind. Da schreibt Paulus: Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Darum geht es. Zurechtweisung, Besserung, Erziehung in der Gerechtigkeit. Deshalb stehen in der Bibel eben nicht nur schöne Geschichten, sondern auch solche. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, dann bitte ich Sie, das erste Buch Mose, Kapitel 4, aufzuschlagen. Ich würde mit Ihnen gerne noch mal ein bisschen durch diesen Text gehen, durch einige Verse und noch mal was mit Ihnen gemeinsam lesen. Erstes Buch Mose, Kapitel 4. Los geht's ja erstmal sehr erfreulich. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Zwei Brüder. Der eine der Große, der andere der Kleine. Sie haben unterschiedliche Berufe. Der eine ist ein Hirte, der andere ein Bauer. Daraus kann man schließen, dass sie unterschiedliche Interessen hatten. Es waren unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Typen. Viele sind ja der festen Überzeugung, das Leben wäre absolut stressfrei und es ginge auf der Welt viel friedlicher zu, wenn alle so wären wie ich. Also nicht wie ich, sondern wie derjenige, der das gerade denkt. Man weiß es nicht genau, aber es ist auch völlig egal, weil es ist nun mal nicht so und es wird auch nie so sein. Wir leben immer mit Menschen zusammen, die anders sind als wir, die eine andere Rolle spielen: Vater, Mutter, großer Bruder, Lehrer, Erzieher, die andere Interessen haben, die einen anderen Charakter besitzen, die eine andere Hautfarbe haben, eine andere Sprache sprechen, aus einer anderen Kultur kommen, andere Lebenserfahrungen mitbringen. Das ist der Grundzustand unseres Lebens und darin spiegelt sich, finde ich, auch etwas von Gottes Schöpfung und ihrem Reichtum wider. Ich lese weiter im Vers 3. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Zwei Kinder spielen im Kinderzimmer, beide bauen einen Turm aus Bauklötzen. Der Turm des einen Kindes bleibt stehen, der des anderen Kindes kracht um. Es gibt Ärger, es gibt Neid, es gibt Wut, es gibt eine Keilerei. Zwei Schüler haben für eine Arbeit gelernt, ungefähr gleicher Aufwand. Der eine schreibt eine 2, der andere schreibt eine 6. Da macht sich Neid breit, da kocht Wut hoch, da entsteht vielleicht sogar Hass. Zwei haben fast die gleichen Zensuren, sie bewerben sich um dieselbe Lehrstelle oder denselben Studienplatz. Der eine kriegt sie, der andere nicht. Da macht sich Neid breit, da kocht Wut hoch, da entsteht vielleicht sogar Hass. Einer versucht in seinem Leben geradlinig zu leben. Er hat in der DDR-Zeit keine großen Kompromisse gemacht, konnte deshalb auch nichts Großes werden. Und dann sieht er, wie die Karriere machen, die auch früher schon über ihn das Sagen hatten. Da macht sich Neid breit, da kocht Wut hoch, da entsteht vielleicht sogar Hass. Neid ist ein großes Problem. Martin Luther hat in den Top 10 des Willens Gottes, dem Neid, zwei Plätze reserviert. Zwei Gebote beginnen mit den Worten: Du sollst nicht begehren. Und weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, wir haben dieses Jahr in der fortlaufenden Bibellese in der Passionszeit den Passionsbericht nach Markus gelesen, dass dort auch ganz klar steht, dass Neid Jesus ans Kreuz gebracht hat. Denn Pilatus erkannte, dass ihn die hohen Priester aus Neid überantwortet hatten. Neid, Eifersucht, Missgunst ist bis heute die Ursache für zahlreiche Probleme, sowohl in unserem persönlichen Zusammenleben als auch im Zustand der Welt. Und warum blickt Gott freundlich auf das Opfer von Abel? Warum sieht er das Opfer von Kain nicht an? Das ist ja der Grund für diesen Neid. Ich kann das nicht erklären, aber ich kann es verstehen. Ich kann verstehen, dass Gott das Opfer des Viehzüchters freundlicher ansieht als das Opfer des Bauern. Also wenn ich an einem Grill stehe und da liegt eine Bratwurst und nehmen wir mal an, ein Maiskolben, dann sehe ich die Bratwurst gnädig an und beim Maiskolben frage ich mich, rostet der Grill nicht von sowas? Was hat denn das da zu suchen? Das ist ja ganz klar, aber warum macht Gott solche Unterschiede? Könnte es sein, dass der lockere Spruch vor Gott und in einem Verkehrsstau sind alle Menschen gleich, nur für den Verkehrsstau stimmt? Jedenfalls ist es unsere Erfahrung, dass das Leben nicht fair ist. Der eine verliert bei einem Unwetter alles, der andere nicht. Den einen trifft der Krebs, den anderen nicht. Die einen kriegen Kinder, die anderen nicht. Wir würden gerne erklären können, warum Lebensläufe so unterschiedlich verlaufen und warum Lebensglück so ungerecht verteilt ist. Die Bibel sagt es uns nicht. Es ist einfach so. Natürlich gibt es Erklärungsversuche, warum das bei Kain und Abel so lief. Da kommen wir gleich noch drauf. Vorher möchte ich noch auf eine Sache aufmerksam machen, die man schnell übersieht. Nämlich auf den Umstand, dass überhaupt geopfert wird. Das ist eine wichtige Veränderung. Nach der Vertreibung aus dem Paradies ist die unmittelbare Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott nicht mehr vorhanden. Und was passiert da? Es entsteht der Kult. Gott werden Opfer dargebracht. Über das Hilfsmittel der Religion wird die Erinnerung an Gott und der Kontakt zu Gott lebendig gehalten. Das hat es vorher nicht gegeben. Im Paradies war das nicht nötig. Und es gibt auch sofort ein Problem. Das Opfer führt eben nicht in die Gemeinschaft mit Gott, sondern es bewirkt die Entzweiung der Brüder. Wie gesagt, man hat natürlich versucht, das zu erklären, warum Gott das eine Opfer freundlich ansieht, das andere nicht. Und man hat sich vor allen Dingen am Wortlaut orientiert. Wenn Sie nochmal gucken, im Vers 3, da wird gesagt, dass Kain von den Früchten des Feldes ein Opfer bringt. Von Abel heißt es im Vers 4, er brachte von den Erstlingen seiner Herde und ihrem Fett. Daraus hat man geschlossen, dass man sagt, das Opfer von Kain war vielleicht ein schlechteres Opfer. Das Erstbeste von der Ernte. Abel dagegen bringt ein gutes Opfer, das Beste vom Ersten. Das Erstbeste, das Beste vom Ersten. Die erstgeborenen Lämmer. So wird es dann auch im Neuen Testament aufgenommen, im Hebräerbrief im Kapitel 11, wo die Glaubensvorbilder uns in dieser Wolke der Zeugen vor Augen gestellt werden. Da heißt es, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Vielleicht kommt hier aber auch noch was anderes zum Vorschein, was wir manchmal aus unseren Familienkonstellationen kennen. Wir hatten das gerade in dem kleinen Sketch-Interview mit einem Mörder, da war ja mal durchgesponnen, ob das so sein könnte, dass Abel vielleicht bevorzugt worden ist und Kain benachteiligt. Ist sowas vorstellbar? Mein Kollege Klaus Douglas hat in seinem wunderbaren Buch Expedition zum Ich in 40 Tagen durch die Bibel das Ganze umgekehrt beschrieben. Und er macht es am Anfang dieser Geschichte fest. Vers 1 hieß es ja, Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger, gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Das ist die Namensbedeutung von Kain. Ich habe einen Mann hervorgebracht, ich habe einen Mann erworben. Aus diesem Namen spricht so was wie Stolz, der ganze Stolz der Eltern. Abel dagegen heißt übersetzt Windhauch, Flüchtigkeit. Daraus könnte, warum auch immer, die Enttäuschung der Eltern sprechen. Ein Windhauch, ein Nichts. Das heißt, vielleicht sind es gar nicht zwei so gleiche Brüder gewesen, sondern es gab einen Erstgeborenen, den Großen, den Starken, der Stolz der Eltern, der das Glück gepachtet hat, der selbstverständlich immer im Mittelpunkt steht. Und es gibt einen Kleinen, einen Schwachen, ein Nichts, ein Niemand. Für keinen ist selbstverständlich, dass Gott mit ihm ist. Wahrscheinlich betrachtet er sein Lebensglück als Segen von Gott. Und plötzlich, am Altar, muss er erkennen, fragen Sie mich nicht wie, dass Gott gerade nicht den Starken, sondern den Schwachen, den Niemand bevorzugt. Dass Gott eine Schwäche für die Schwachen hat, für die Übersehenen, für die Benachteiligten. Das müsste für Kain ein Schock gewesen sein, wenn es so war. Wir sind im Vers 5. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Als Kain grün vor Neid mit gesenktem Kopf rumläuft, spricht Gott ihn an. Gott sieht, hier braut sich etwas zusammen. Und Gott sieht es an einem untrüglichen Merkmal. Hier guckt nämlich einer weg. Kain kann seinem Bruder Abel nicht mehr in die Augen gucken und Kain kann auch Gott nicht mehr in die Augen gucken. Es liegt was in der Luft oder besser gesagt, es liegt was vor der Tür. Zum ersten Mal wird hier in der Bibel das Wort Sünde erwähnt. Die Sache kam ja schon im Kapitel vorher vor, was wir gestern bedacht haben, der Sündenfall. Aber da kam das Wort nicht vor. Hier kommt das Wort Sünde zum ersten Mal vor und es wird gleich von Anfang an von der Sünde wie von einer Person gesprochen. Gott vergleicht die Sünde mit einem Raubtier. Es liegt vor der Tür und wartet nur darauf, zuzuschnappen, wenn sich die Gelegenheit dafür bietet. Mir sind die Sicherungen durchgebrannt. Ich konnte mich einfach nicht beherrschen. So klingt das im Tatort manchmal, wenn jemand erklärt, warum er etwas gemacht hat. Und die Kommissare sagen dann, das ist im Affekt passiert. Kann sein, dass es das wirklich gibt, dass jemand mal so überkocht, dass es kein Zurück mehr gibt. Der Auftrag Gottes heißt, du aber herrsche über sie. Der Angriffswelle der Versuchung sollen wir widerstehen. Und wenn Gott diesen Auftrag gibt, dann ist es auch möglich. Es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Und ich weiß ja, kenne mich ja so weit, dass ich weiß, wie das läuft, wenn ich mich über jemanden furchtbar ärgere. Na, da kocht die Wut hoch, da braut sich in Gedanken was zusammen, dann fallen mir plötzlich alle möglichen Dinge ein, die ich dem sagen oder tun könnte oder an den Hals wünsche. Und wenn das passiert, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Ob ich diesen gedankenfreien Lauf lasse oder sozusagen die Tür öffne oder ob ich diese Gedanken Gott zum Beispiel in einem Gebet vorlege. Das würde bedeuten, Gott ins Gesicht zu sehen. Ich möchte an dieser Stelle gerne eine kleine Denkpause einlegen und würde Ihnen gerne 2 Minuten mit 2 Fragen geben. Die erste Frage, wie geht es Ihnen mit Neid? Gibt es etwas, worauf Sie neidisch sind? Gibt es jemanden, auf den Sie neidisch sind? Hören Sie mal in sich rein. Und die zweite Frage, wie gehen Sie damit um, wenn das Böse vor der Tür lauert? Haben Sie so Mechanismen, haben Sie etwas, was Sie tun, wenn Sie merken, da braut sich in mir und über mir was zusammen? Wir sind bei Vers 8. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Was haben wir? So fragt der Kommissar im Tatort. Und was haben wir hier? Gibt es dafür irgendeine Erklärung? Also was Kains Motiv ist, ist klar. Neid, Eifersucht, Wut. Aber bringt man deswegen gleich jemanden um? Bis heute bemüht man sich um eine Einordnung. Auch der Sketch von war ja so ein Versuch, es irgendwie einzuordnen. Wir müssen uns, glaube ich, nochmal klar machen. Wir sind ganz am Anfang. Es gab noch keine Gebote. Es gab nur ein Gebot. Von einem bestimmten Baum im Garten nicht zu essen. Das hatte schon nicht funktioniert. Die anderen Gebote, du sollst nicht töten und so, die kamen später. Eine zeitgenössische jüdische Bibelauslegung bietet uns folgenden Gedankengang an. Sie sagt, das erste Todesopfer der Bibel ist gar nicht Abel. Das erste Todesopfer der Bibel ist Abels Tieropfer. Für Kain war es bis dahin völlig unvorstellbar, irgendetwas zu töten, Mensch oder Tier. Aber als er das dann sieht, als er wahrnimmt, dass Gott offensichtlich Gefallen an dem Opfer von Abel findet, missversteht er das, indem er es noch besser machen will. Und statt eines kleinen Schafes tötet er seinen kleinen Bruder. Er sagt, das muss Gott ja nun erst recht gefallen. Wenn ihm schon das Tieropfer gefällt, dann das erst recht. Auf ähnliche Weise nimmt eine andere Interpretation Kain in Schutz. Sie stammt aus einem Roman, Kains Opfer heißt er, von Alfred Bodenhauer. Er beschreibt uns Kain als jemanden, der mit seinem Opfer etwas wieder gut machen will. Das Paradies war ja verloren gegangen durch den Sündenfall von Adam und Eva. Und bei diesem Sündenfall spielte eine Frucht des Ackers, eine Frucht eines Baumes, eine Rolle. Und der Gedankengang von Kain war, indem ich eine Frucht opfere, können wir das wieder gut machen, können wir das Paradies wieder gewinnen. Kain will ins Paradies zurück, an den Ort, wo noch nie ein Mensch ein Tier getötet hat. Kains Opfer wird aber nicht angenommen, das getötete Tier schon. Und da setzt bei ihm der Gedankengang ein, ist es möglicherweise so, dass ein anderes, ein wertvolleres, ein blutiges Opfer nötig ist, um wieder ins Paradies zurückkehren zu können? Eigentlich hatte Kain ja Wut auf Gott. Sein Bruder ist der Sündenbock, den er braucht. Und seitdem ist das ja zu einem gängigen Muster in der Geschichte der Menschheit geworden, dass wir Sündenböcke brauchen. Vers 9. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Nach der ersten Sünde der Menschheit hatte sich Adam vor Gott versteckt. Daraufhin hatte Gott Adam gefragt: Wo bist du? Jetzt fragt Gott Kain: Wo ist dein Bruder? So eng hängen die Beziehung zu Gott und die Beziehung zum Mitmenschen zusammen. Jesus hat diesen engen Zusammenhang ja später im sogenannten Doppelgebot der Liebe zum Ausdruck gebracht. Statt aber jetzt die Karten auf den Tisch zu legen, statt jetzt auszupacken und Gott seine Schuld zu bekennen, kommt ihm Kain auch noch frech. Zuerst mit einer handfesten Lüge, Ich weiß nicht, wo mein Bruder ist. Und dann mit einer handfesten Frechheit. Abel ist doch hier der Hirte. Der muss doch selbst auf sich aufpassen können. Bin ich vielleicht für den verantwortlich? Soll ich vielleicht den Hirten hüten? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Diese Story lehrt uns, so kommen wir aus der Verantwortung für unsere Mitmenschen und vor allem für die Schwächsten jedenfalls nicht raus. Gott fragt, wo ist dein Bruder, wo ist deine Schwester? Er fragt auch uns, er fragt durch diese Geschichte heute. Und er wird uns mal fragen, wenn wir uns vor ihm für unser Leben verantworten müssen. Er wird uns nach Menschen fragen, die wir kennen. Und er wird uns vermutlich auch nach Menschen fragen, die wir nie in unserem Leben gesehen haben. Er wird uns nach leiblichen Geschwistern fragen, nach Mitschülern, nach Nachbarn, nach Kollegen. Er wird uns nach Menschen fragen, deren Not wir mit eigenen Augen gesehen haben, wie der Samaritaner, der dem verwundeten Mann hilft. Er wird uns nach Menschen fragen, die wir nur aus dem Fernsehen oder aus Aufrufen zum Gebet oder zu Spenden kennen. Wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Natürlich kann ich jeder von uns jeden Notleidenden in der Welt helfen, aber ich kann eben auch an Brüdern und Schwestern schuldig werden, die ich überhaupt nicht kenne und die ich nie im Leben gesehen habe oder sehen werde. Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Wenn wir Dinge erfahren, die wirklich zum Himmel schreien, dann sagen wir manchmal, das ist ja unerhört. Und das ist ein Irrtum. Es ist erhört. Gott hört es. Er hört jede Ungerechtigkeit schreien, auch wenn wir nichts davon hören oder hören wollen. Unrecht schreit zum Himmel. Und ich glaube, das ist gut zu wissen. Gut zu wissen, dass Gott keine Ungerechtigkeit verborgen bleibt. Es gibt ja eine Menge Ungerechtigkeiten in der Welt, die nie ans Licht kommen, nie aufgedeckt wird. Auch dieses Unrecht schreit zu Gott. Und auch dieses Unrecht wird zur Sprache kommen, wenn Gott Gericht hält. Das entbindet uns natürlich nicht davon, den Mund aufzumachen und Ungerechtigkeiten beim Namen zu nennen, wo sie uns bewusst werden und unsere Stimme für die zu erheben, die keine Stimme haben. Ich würde gerne an dieser Stelle nochmal eine kleine Denkpause einlegen und würde Ihnen nochmal eine Frage geben. An wen würde Gott denken, wenn er mir, also wenn er Ihnen die Frage stellte, wo ist dein Bruder, wo ist deine Schwester? Vers 11. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer keinen totschlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nod, jenseits von Eden. Gegen Osten. Kain wollte seine Ruhe vor seinem Bruder haben und jetzt muss er als heimatloser Flüchtling umherirren. Kain wollte, dass Gott ihn freundlich ansieht. Jetzt muss er weggehen von Gottes Angesicht. Und letzten Endes zetert er vor Angst, dass ihn jemand so behandeln könnte, wie er seinen Bruder Abel behandelt hat. Trotzdem ist diese Strafe, vielleicht empfinden Sie es auch so, eine vergleichsweise milde Strafe. Gott vergilt jedenfalls nicht Gleiches mit Gleichem. Es gibt in diesem Kapitel dann noch ein anderes Modell, das Modell von Lamech. Vers 23 und 24. Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Rede. Ihr Frauen Lamechs, merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77 Mal. Lamech ist so ein erstes Beispiel für die Maßlosigkeit von Rache. Rache, die keine Grenze kennt. Möglicherweise hat Jesus daran gedacht, als er auf die Frage antwortete, wie oft man jemanden vergeben müsse, nicht siebenmal, sondern 70-mal, siebenmal. Gott schützt selbst den Mörder Kain. Er gibt ihm noch eine Chance. Er will, dass er lebt. Er muss die Konsequenz seiner Tat tragen. Er lebt gottlos, er lebt heimatlos, er lebt brotlos. Und das prägt ja im Grunde genommen unser Dasein bis heute. Religion ist mühsam geworden, muss man hier niemandem erklären. Seinen Platz im Leben zu finden, gelingt nur schwer. Es ist kompliziert. Naja, und Brot, die elementare Absicherung des Lebens, der Broterwerb, die Arbeit, die macht uns Mühe. Das hört man in vielen Gesprächen, wenn Menschen aus ihrer Arbeitswelt berichten, wie schwer das ist. Aber Gott wendet sich von Kain nicht ab. Er macht an ihm ein Zeichen. Was das für ein Zeichen war, was Kain die Chance zum Leben gab, wissen wir nicht genau. Ich habe mal eine Karikatur gesehen, da war Kain so von hinten gemalt, da war quasi der Hinterkopf so abrasiert und dann war da wie so ein Verkehrszeichen dran, so ein rundes, in der Mitte eine Axt und dann war es durchgestrichen. Also den darf man nicht erschlagen, aber so war es wahrscheinlich nicht. Das hat sich jemand ausgedacht. Jedenfalls macht Gott an ihm ein Zeichen und dieses Zeichen soll ihn nicht brandmarken, sondern es soll ihn schützen. Zeichen machen, das heißt lateinisch signare, da kommt unser Wort Segen her. Das, was wir hier von Kain lesen, ist der erste Segen, der in der Bibel nach dem Sündenfall über einen Menschen gesprochen wird. Und der signalisiert, auch mit einem Mörder wie Kain kann man nicht einfach machen, was man will. Gott schützt ihn und seine Nachkommen. Darüber kann man sich ein bisschen aufregen, wie über manche Urteile unserer Rechtsprechung, die uns viel zu mild erscheinen. Man kann sich überhaupt darüber aufregen, dass in dieser Story so sehr Kain im Mittelpunkt steht und Abel, das Opfer, nicht ein einziges Mal zu Wort kommt. Aber darüber werden wir uns, glaube ich, nur so lange aufregen, bis wir verstehen, dass auch wir von dieser unverdienten Gnade Gottes leben, von der hier die Rede ist. Was das für ein Zeichen war, dass Kain die Chance zum Leben gab, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, was es für ein Zeichen ist, das uns die Chance zum Leben gibt. Nämlich das Kreuz, an dem Jesus hängt. Das Kreuz, an dem Jesus hängt. Auch Jesus ist ja ein Ermordeter, dessen Blut zum Himmel schreit. Und es schreit nicht nach Rache, sondern nach Vergebung. Am Kreuz hängt Gott zwischen zwei Mördern. Gott erleidet die Strafe für einen Mörder. Und er spricht einem Mörder zu: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mit Unterschieden und Konflikten müssen wir leben. Jeder von uns muss sich mit anderen Menschen auseinandersetzen. Am ersten Tatort der Menschheitsgeschichte lernen wir, dass Schuld kein Schicksal ist. Wir haben einen klaren Auftrag. Vers 7. Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Und das hat eine realistische Chance, wenn Jesus der Herr über uns ist. Apropos Jesus. Von Jesus ist ja ein berühmter Satz überliefert: Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Der Schlagersänger Udo Jürgens hat ein Lied hinterlassen, das diesen Titel trägt. Das ist jetzt noch keine besondere Nachricht, aber was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, dass in diesem Liedtext nicht nur diese Zeile von Jesus, die ja oft und an allen möglichen Stellen zitiert wurde, eine Rolle spielt, sondern dass in diesem Liedtext auch eine Parallele zu Kain gezogen wird. Nur wer da glaubt, er habe nichts von Kain, der werfe den ersten Stein. Die ersten 11 Kapitel der Bibel haben so eine Abwärtsspirale. Es geht immer tiefer rein, es scheint immer ein bisschen schlimmer zu werden. Dieses düstere Kapitel 4 endet mit einem Hoffnungsschimmer. Adam und Eva bekommen noch ein Kind, Seth, ein neuer Strang in der Menschheitsgeschichte, und sein Sohn heißt Enosch. Und Enosch heißt zu Deutsch wieder Mensch, genau wie Adam. Und dann gibt es diese interessante Schlussbemerkung. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das macht Hoffnung. Und es zeigt, selbst am Ende dieses dunklen Kapitels, es gibt immer wieder die Chance zum Neuanfang.